Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Und diese Sendung beginnen wir natürlich, wie es sich gebührt, mit dem neuen deutschen Meister FC Bayern München.
Da stehen sie nun im Anstoßkreis, die Spieler des FC Bayern München. Vor ihnen in der Mitte des Anstoßkreises ist die Meisterschale aufgebaut und DFL-Boss Christian Seifert verliert noch ein paar Worte, ein kurzer Rückblick über diese ganz besondere, diese außergewöhnliche Bundesliga-Saison. Und er gibt dem deutschen Meister auch noch ein paar gratulierende Worte mit. Und jetzt hören wir den Applaus. Die Wolfsburger und die Bayern beklatschen sich gegenseitig. Und jetzt darf Manuel Neuer die Schale nehmen. Er hebt sie hoch und hoch und hoch. Der deutsche Geistermeister FC Bayern München heißt da.
Reimt Henry Vogt in dieser Situation, aber keine Bierdusche, keine Umarmungen, verhaltener Jubel, eine ungewöhnliche Bundesliga-Saison. Diese 57. geht mit einer ungewöhnlichen Übergabe der Meisterschale an den FC Bayern München zu Ende. Mit Abstand untereinander, aber auch zu den Verfolgervereinen in der Tabelle sichert sich das Team von Trainer Hansi Flick den Titel. Wir bilanzieren gleich diese Saison mit dem Taktikexperten Tobias Escher und berichten aus allen Stadien. Außerdem ist Ulms Basketballer Per Günther nach dem Aus beim Finalturnier in München wieder zu Hause und berichtet, wie es insgesamt so war. 3 Wochen in Quarantäne und Hans-Jürgen Kuhn von der Skateboard-Kommission spricht sich für ein Mindestalter bei Olympischen Spielen aus. In Tokio starten im nächsten Jahr nämlich Kinder mit ihren Skateboards, die noch nicht einmal im Teenageralter sind und viel riskieren. Die Luft war fast überall in den Fußballstadien raus an diesem letzten Bundesligaspieltag, außer in Bremen. Der direkte Abstieg in die zweite Liga drohte dem Traditionsverein. Da half nur die Devise, alles nach vorne zu werfen. Und das gelang Werder eindrucksvoll gegen den ersten FC Köln. Henry Vogt.
Vor diesem Spiel stand eine katastrophale Heimbilanz für Werder Bremen mit nur einem Sieg zum Einstieg in diese Saison. Dann gab es Niederlagen en masse und kaum einer glaubte eigentlich daran, dass ausgerechnet in diesem letzten, so wichtigen Spiel gegen den ersten FC Köln die Wende die Bremer noch schaffen sollten. Aber sie machten es und gewannen am Ende auch in dieser Höhe schon verdient mit 6:1. Das war eine Sahnevorstellung der Bremer Mannschaft mit 3 Toren schon in der ersten Halbzeit durch Osako, Rashica und Füllkrug. Köln war ausgebrannt, gab auch keine Gegenwehr mehr in Durchgang 2. Klaassen, Osako und noch einmal Sargent waren dann die Torschützen bei einem Gegentreffer von Drexler. Nun ist Werder in der Relegation und Fortuna Düsseldorf abgestiegen. Werder wartet jetzt auf den Gegner am kommenden Donnerstag und dann am Montag der darauffolgenden Woche, der entweder Hamburg oder aber Heidenheim heißen wird.
Ja, jetzt geht es in die Relegation für Werder und da ist natürlich auch Bremens Trainer Florian Kohfeldt klar, dass dies eine Ausnahmesituation ist.
Das hier ist Existenzkampf, aber das ist für den Verein natürlich vielleicht sogar noch wichtiger. Und dementsprechend wäre das aber nur vollendet, wenn wir die nächsten beiden Spiele so bestreiten, dass wir am Ende in der Liga sind.
Ja, Werder Bremen vermeidet den direkten Abstieg und das bedeutet natürlich, dass Fortuna Düsseldorf ins Unterhaus absteigen muss. Nach der Niederlage bei Union Berlin hängen die Köpfe, auch weil die Düsseldorfer zu lange dachten, sie selbst könnten den Bundesliga-Verbleib noch schaffen. Jakob Rüger.
Fassungslos und enttäuscht sanken die Düsseldorfer nach Schlusspfiff auf den Rasen. Sie hatten es selbst in der Hand, sich in die Relegation zu retten und müssen am Ende direkt absteigen. Innenverteidiger Kahn Eihahn ist untröstlich.
Wir haben seit Februar nicht wie ein Absteiger gespielt. Deswegen fühlt sich das heute einfach unfair an. Herrscht eine große Leere.
Die Leistung gegen Union reichte nicht. 0:3 musste sich das Team von Trainer Uwe Rösler geschlagen geben.
Es tut mir leid für unsere Fans, für den Verein. Muss aber auch sagen, dass die Mannschaft hat mir und der Staff, die haben mir alles gegeben. Alles. Von der ersten Minute, seitdem ich hierher gekommen bin. Wir haben am Limit gespielt für sehr, sehr lange. Wir haben uns allen Angriffen von Bremen erwehrt bis zum letzten Spieltag.
Doch Bremen siegte gegen schwache Kölner 6:1. Vorwürfe an den rheinischen Rivalen gab es nicht. Trauer bei der Fortuna, Freude beim ersten FC Union. Der Aufsteiger um Christian Gentner knackte die 40-Punkte-Marke. Für den Routinier ist Platz 11 eine Sensation.
Es ist definitiv so, der Fall war, dass man uns als Abstiegskandidat Nummer 1 bzw. Nummer 2 gesehen hatte und wir eine derart gute Saison gespielt haben, derart stabil. 2 Spieltage vor Schluss bereits gerettet sind. Das ist ein absolut unglaubliches Ergebnis.
Und doch konnten die Unioner am Ende mit den Düsseldorfern mitfühlen. Es gab viel Trost an diesem schwarzen Tag in Berlin für den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.
Und zusammen mit Düsseldorf geht, das war ja schon bekannt, der SC Paderborn als Tabellenletzter in die zweite Liga runter. Die Ostwestfalen bewiesen aber bei der Frankfurter Eintracht noch Kampfgeist und engagierten sich auch noch trotz ihres Rückstands. Philipp Hofmeister.
Zum Abschluss zeigte der Absteiger aus Paderborn nochmal eine ziemlich beeindruckende Arbeitsmoral. 0:3 lag das Schlusslicht nach knapp einer Stunde bereits in Frankfurt zurück, spielte dennoch weiter mutig nach vorn, traf zweimal durch Dräger und Michel und schnupperte in der Schlussphase sogar am Ausgleich. Am Ende fehlte Paderborn wie so oft in dieser Spielzeit allerdings auch die individuelle Klasse. Die wiederum hatte die Eintracht in ihrer starken Phase des Spiels, als Rode, Silva und Dost für Frankfurt trafen. Nach diesem Sieg zum Abschluss beenden die Hessen eine intensive und lange Saison, die mit der Europa-League-Qualifikation bereits im letzten Juli begonnen hatte, auf einem insgesamt guten 9. Tabellenplatz.
Jetzt aber an die Tabellenspitze, wo der FC Bayern München auch beim VfL Wolfsburg das machte, was er ja eigentlich immer macht, gewinnen und Titel sowie Rekorde sammeln. Michael Augustin.
Mit 4:0 gewinnt der deutsche Meister beim VfL Wolfsburg und stellt zumindest seine zweitbeste Tormarke ein. Das waren die Tore 97, 98, 99 und 100 in der Saison. Vor der Pause trafen Coman und Cuisance. 0:2 stand es zur Halbzeit. Lewandowski mit seinem 34. Saisontreffer zum 0:3. Und das 0:4 erzielte Thomas Müller in der 79. Minute. Der FC Bayern ist deutscher Meister und er spielt die beste Rückrunde seiner Vereinsgeschichte. Der VfL Wolfsburg muss den Umweg nach Europa über die Qualifikationsrunde gehen.
Richtig trostlos war dagegen die Stimmung an diesem letzten Spieltag in Dortmund, der zugleich auch den ebenfalls leisen Abschied von Mario Götze und den Abgang von Hakimi markierte. Der BVB blamierte sich gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die vor allem einem Mann zu danken hatte, Jan Wochner.
Der Auftritt des Vizemeisters Dortmund war peinlich. Zu wenig Laufbereitschaft, zu wenig Engagement, kaum Torgefahr. Ganz anders Hoffenheim, angeführt vom überragenden André Kramaric, der sich den Spielball als Trophäe mit nach Hause nahm. Alle 4 Tore für Hoffenheim erzielte der Kroate, 2 vor, 2 nach der Pause. Hoffenheim am Ende der verdiente Sieger, weil die Gäste hinten sicher standen und vorne den entscheidenden Spieler in Kramaric auf ihrer Seite hatten. Kramaric schoss Hoffenheim auf Platz 6 der Tabelle vor. Damit erspart sich die TSG die lästigen Qualifikationsspiele und steht direkt in der Gruppenphase der Europa League.
Neben München und Dortmund sichert sich auch RB Leipzig als Tabellendritter. Die Champions-League-Teilnahme beim FC Augsburg hatte das Team um RB-Rekord-Torschütze Timo Werner keinerlei Schwierigkeiten. Edgar Endres.
Mit einem Doppelpack verabschiedet sich Timo Werner von den Sachsen und liefert die Tore, um erneut Saisonplatz 3 zu holen. Gegen wieder einmal heimschwache Augsburg erzielt der Stürmer seine Saisontreffer 27 und 28. Augsburg hatte nur kurz die Chance, einen Punkt zu holen, als Ruben Vargas den Führungstreffer von RB aus der 28. Minute knapp 20 Minuten vor dem Ende ausgleichen konnte. Doch der Wille und vor allem die Geschwindigkeit Werners sorgen dann 10 Minuten später für die erneute Führung. Die Schwaben sind froh, mit Rang 15 das Schlimmste verhindert zu haben. Leipzig freut sich erneut auf die Königsklasse, trauert aber sicher um den Verlust von Werner.
Auch Borussia Mönchengladbach ist wieder in der Königsklasse mit dabei, gewinnt mit dem Sieg gegen Hertha BSC, also auch das Fernduell gegen Bayer 04 Leverkusen, um den Einzug in die Champions League für sich. Armin Lehmann berichtet.
Es war ein hochverdienter Sieg für Borussia Mönchengladbach, auch wenn in der 90. Minute Ibisevic noch den Ehrentreffer für die Berliner Hertha erzielte. Gladbach gewinnt mit 2:1, Jonas Hofmann mit dem frühen 1:0 und Gladbach in der ersten Halbzeit war turmhoch überlegen, traf zweimal Aluminium, aber eben nicht ein weiteres Mal das Tor. Das fiel dann in der 78. Minute Embolo mit dem 2:0 und damit war eigentlich schon klar, Gladbach wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen und das war ihr großes Ziel.
Und wie bedeutend das auch für Borussen-Torhüter Jan Sommer ist, das hört man hier besonders gut.
Ich meine, klar, in so einer Situation, wie wir alle Clubs stecken, ist natürlich so eine Qualifikation Gold wert. Für uns Spieler ist es ein Traum, Champions League zu spielen. Das ist das Schönste, einer der schönsten Wettbewerbe, die es im Fußball gibt und wir freuen uns sehr darauf.
Bayer 04 Leverkusen bleibt nach dem Sieg gegen Mainz nur Hoffenheim und vielleicht auch Wolfsburg in die Europa-League-Gruppenphase zu begleiten und abzuwarten, wie es mit Topstar Kai Havertz weitergeht, der heute überraschend nur auf der Bank saß. Marc Eschweiler.
Es war ein intensives und temporeiches Duell mit einem Blitzstart von Leverkusen. Nach nur 70 Sekunden traf Volland mit einem Schuss aus 12 Metern zum 1:0. Es hätten auch noch mehr Tore fallen können, aber Weiser traf für Leverkusen mit einem Kopfball nur den Pfosten und Fernandes mit einem Schuss für Mainz nur die Latte. Dazu wurde ein Mainzer Tor von Mateta zu Recht wegen Abseits aberkannt. Durch den knappen Sieg machte Leverkusen zwar seine Hausaufgaben, für die Qualifikation für die Champions League reichte es aber nicht. Mit Blick aufs Pokalfinale in einer Woche gegen die Bayern schon schonte Trainer Peter Bosch auch einige Stars, darunter Jungstar Kai Havertz.
Fehlt noch eine Partie und das ist die des SC Freiburg gegen Schalke 04. Und dabei wird deutlich, dass die Gelsenkirchner wohl die Verlierer der Rückrunde sind. Jens-Jörg Krieg.
Die Serie geht weiter. Schalke 04 verliert auch das 16. Spiel in Folge und wird froh sein, dass nach der schwächsten Rückrunde der Bundesliga-Geschichte die Saison endlich vorüber ist. Zumindest in der ersten Hälfte versuchten die Königsblauen alles, hatten mehr vom Spiel. Doch die effizientere Mannschaft war der SC Freiburg, der durch Treffer von Luca Waldschmidt und Jonathan Schmid mit 2:0 in die Pause ging. Im zweiten Durchgang trafen dann gegen nun defensiv oft überforderte Schalker Lukas Höhler und Luca Waldschmidt zum Endstand von 4:0. Der SC Freiburg feiert die zweitbeste Saison unter Christian Streich und landet in der Tabelle auf einem starken 8. Platz.
Und während Schalke auswärts in Freiburg auftrat, standen die Fans der Königsblauen auf gegen Clemens Tönnies und den Vereinsvorstand. Rund um die Arena in Gelsenkirchen demonstrierten etwa 1000 Anhänger unter dem Motto »Schalke ist kein Schlachthof« gegen die Zerlegung unseres Vereins. Da wird also sicherlich noch viel diskutiert werden müssen nach dieser Saison, in der der Trainer Wagner betont, er bleibt. Ein Rücktritt ist auch für ihn keine Option. Blicken wir doch zum Abschluss dieses Spieltages und der kompletten Saison nochmal auf alle Ergebnisse und die Tabelle. Los geht's mit Dortmund gegen Hoffenheim. Der BVB verliert gegen 1899 0:4. Bayer Leverkusen gewinnt 1:0 gegen Mainz. Borussia Mönchengladbach 2:1 gegen Hertha BSC. Wolfsburg unterliegt Bayern München 0:4. Eintracht Frankfurt bezwingt Paderborn 3:2. Bremen schlägt Köln 6:1. Freiburg bezwingt Schalke 04 mit 4:0. Augsburg verliert gegen RB Leipzig 1:2 und Union Berlin schickt Fortuna Düsseldorf mit 3:0 in Liga 2. In der Tabelle vorne Bayern München mit 82 Punkten, gefolgt von Dortmund mit 69 Zählern. Also der Abstand ist da schon deutlich. Dahinter auf Rang 3 RB Leipzig mit 66 Punkten. Borussia Mönchengladbach springt vor auf Tabellenplatz 4 mit 65 Zählern, gefolgt von Leverkusen mit 63 Punkten. Sechster ist Hoffenheim mit 52 Zählern und siebter Wolfsburg mit 49 Punkten. Im Tabellenmittelfeld dann Freiburg, Frankfurt, zweimal Berlin, erst die Hertha, dann Union, das sind die Plätze 8 bis 11. Zwölfter Schalke mit nur 39 Punkten, gefolgt von Mainz auf Rang 13 mit 37 Zählern. Köln und Augsburg belegen die Plätze 14 und 15 mit jeweils 36 Punkten. 16. ist Werder Bremen in der Relegation jetzt mit 31 Zählern. Abgestiegen sind auf den Tabellenplätzen 17 und 18 Düsseldorf und Paderborn mit 30 und 20 Punkten. Das war die aktuelle Bundesliga-Saison. Der deutsche Meister einer ungewöhnlichen Spielzeit ist gekürt, der Abstiegskampf entschieden. Zeit also, diese auch Corona-beeinflusste Spielzeit zu bilanzieren mit dem Taktikexperten Tobias Escher, der mir jetzt zugeschaltet ist und mit Spannung vor allem nach Bremen geschaut hat. Hallo, Herr Escher.
Guten Abend.
Guten Abend. Viel zu taktieren hatte Werder heute ja nicht. Es ging buchstäblich ums sportliche Überleben, also alles in die Offensive. Und man kann jetzt sagen, alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Werder Bremen hat profitiert von einem Gegner, der schon ein bisschen vom Gefühl her in der Sommerpause war. Aber man muss auch sagen, es war eine der stärksten Leistungen von Bremen. Und es war vor allen Dingen das allererste Spiel in dieser Saison, wo Bremen mit der eigentlich anvisierten Sturmvariante Milot Rashica, Julia Osako und Niklas Füllkrug im Sturm antreten konnte. Füllkrug, der ja lange Zeit gefehlt hat mit einem Kreuzbandriss, wieder da, hat das erste Spiel seit Anfang an gemacht, seit September, und hat gleich ein Tor gemacht. Das hat sich für Bremen ausgezahlt.
Was hat denn am Ende nun Werder überhaupt in diese missliche Situation gebracht? War es wirklich nur das Verletzungspech?
Ja, es gab diverse Probleme, die Werder in der gesamten Saison geplagt haben. Sie haben Verletzungssorgen gehabt, aber das sollte man nicht vorschieben alleine als Problem. Es gab in der Kaderplanung sehr große Schwierigkeiten, den Verlust von Max Kruse, dem wichtigsten Spieler der vergangenen Saison, aufzufangen. Zugleich hat man eine hohe Erwartungshaltung geschürt, indem man immer wieder vom Europapokal geredet hat und sich lange Zeit nicht eingestanden hat, dass man sehr tief im Abstiegskampf steckt. Hat dann immer noch einen Fußball spielen lassen, der eher für Teams sind, die weiter oben stehen. Ein Offensivfußball, viel Ballbesitz, viel spielerische Elemente, und hat dann eben genau diese Defensive vergessen und hat dann sich nach und nach immer weiter unten reindrängen lassen.
Sind das, sagen wir mal, Fehler oder Missstände, die Sie dem Trainer Florian Kohfeldt ankreiden würden?
Das ist von außen natürlich immer schwer zu beurteilen, inwiefern der Trainer an diesen Missständen schuld ist. Fakt ist, man hat in Bremen am Trainer festgehalten, auch in der Phase nach der Winterpause, wo relativ wenig für ihn gesprochen hat, wo weder seine eigentliche Spielidee vom Ballbesitz gefruchtet hat, noch diese Idee mit einem etwas defensiveren Fußball wenigstens Punkte abzustauben. Und man hat dieses Vertrauen, das man in den Trainer gesetzt hat, jetzt zurückgezahlt bekommen, nach der Corona-Pause mit annehmbaren Leistungen und vor allen Dingen mit den nötigen Punkten, die man geholt hat, um eben diese Relegation noch zu schaffen.
Anders Hansi Flick bei den Münchner Bayern, er macht ja viel richtig, 17 Siege in Folge. Was genau aber macht er taktisch besser als alle anderen Trainer?
Hansi Flick hat eine Mannschaft übernommen, die in vielen taktischen Bereichen Probleme hatte, die gerade Probleme hatte im Spiel gegen den Ball. Also gar nicht das, was man unbedingt mit den Bayern assoziiert, aber die gar nicht mehr den Gegner so früh unter Druck gesetzt haben, wie man das von den Bayern unter Pep Guardiola, unter Jupp Heynckes kannte. Und er hat dieses Spiel, dieses dominante Spiel gegen den Ball, Gegner ständig unter Druck setzen, gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen, das hat er zurückgebracht nach München und damit auch gewisserweise den Erfolg zurückgebracht.
Was aber, wenn Flick jetzt beispielsweise mit Thiago, den vielleicht weltbesten Spielmacher, den er ja halten will, das hat er heute nochmal betont, durch einen Transfer verlieren würde?
Das ist ein extremes Luxusproblem, was die Münchner da haben. Thiago hat gerade nach der Winterpause sehr starke Leistung gebracht, hat gezeigt, was er kann im Mittelfeld, wie er die Fäden ziehen kann, mit seinen Pässen, aber auch, was man bei ihm unterschätzt, immer mit seiner Arbeit, die er gegen den Ball verrichtet und auch seinen Dribblings, mit denen er Gegner aussteigen lässt und defensiv rein aufsprengt. Nun hat man aber mit Kimmich und Goretzka hier eine sehr gute Lösung gefunden, sodass man sich fragt, braucht man diesen Thiago überhaupt noch? Es wäre dennoch, denke ich, ein großer Verlust für die Bayern, weil ihr Kader ja auch nicht so prall gefüllt ist. Also hinter der ersten Elf wird es da schon relativ eng und dementsprechend denke ich, dass selbst wenn Thiago geht, wird man da noch nachverpflichten.
Warum in dieser Saison, obwohl es ja auch eine kleine Schwächephase gab, konnte kein einziges Bundesliga-Team an die Münchner Bayern rankommen?
Wenn man jetzt ansieht, wie viele Punkte die Bayern in der Rückrunde geholt haben, sie haben 16 von 17 Spielen gewonnen, das ist für jeden anderen Bundesligist utopisch. Da kann man vielleicht noch Borussia Dortmund mit reinnehmen, aber die anderen Teams können von ihrem Budget einfach nicht diese Klasse leisten. Und das macht dann auch am Ende den großen Unterschied. Man hat in der Hinrunde gemerkt, wenn die Bayern nicht 100% gehen, wenn es da Dissonanzen gibt zwischen Mannschaften und Trainern, dann sind sie angreifbar. Dann ist auch dieser riesige Unterschied in den finanziellen Möglichkeiten zu den anderen Teams nicht mehr so gewichtig. Aber sobald die Bayern auch nur annähernd an ihre Top-Leistung rankommen, sind sie in ihrer eigenen Liga.
Sie haben die Dortmunder gerade schon angesprochen, die ja heute wirklich desolat aufgetreten sind. Sie waren es aber, die lange Zeit mit den Münchner Bayern mithalten konnten und dann doch den Anschluss verloren. Woher kommt diese Inkonstanz?
Die Dortmunder hatten einerseits in der Hinrunde eine Phase, wo sie inkonstant gespielt haben. Sie hatten aber auch in der Rückrunde eine Phase, jetzt gerade zum Schluss. Ich glaube, dieses direkte Spiel gegen die Bayern, das sie 0-1 verloren haben, das hat dann doch mal den Willen bei den Dortmundern gebrochen. Und da hat man auch gesehen, dass die Dortmunder eben sowohl im mentalen Bereich als auch im hohen technischen Bereich nicht an die Klasse der Bayern rankommen.
Gilt das auch für RB Leipzig? Kann man das vergleichen?
Das gilt in besonderem Maße für RB Leipzig. Wenn man bedenkt, dass die Leipziger nach der Hinrunde sogar noch einen Vorsprung auf die Bayern hatten und nun mit einem großen Rückstand einlaufen, dann sieht man schon, dass da eben diese Reife, die man für den Titel auch braucht, dass diese spielerische wie mentale Reife gefehlt hat. Dass sie jetzt auch in der Rückrunde Spiele aus der Hand gegeben haben, nach 2-0-Führung zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf 2-2 gespielt. Da merkt man, dass diese Mannschaft eben noch in einer Findungsphase ist, auch weil Julian Nagelsmann ein etwas anderer Fußball vorschlägt, als er jahrelang in Leipzig praktiziert wurde.
Haben auch die Umstände dieser besonderen Corona-bedingten Geisterspiele beispielsweise für Verschiebungen bei diesen Kräfteverhältnissen gesorgt? Haben Sie da Beobachtungen machen können? Denn die Bayern müssen wir da wahrscheinlich rausnehmen. Die spielen halt immer gut, egal wie die Bedingungen sind. Aber bei den anderen Teams, was ist Ihnen da aufgefallen?
Ich würde sogar sagen, dass es keine Verschiebungen gab, sondern dass die Verhältnisse zementiert wurden durch diese Corona-Krise. Dass die Teams, die finanziell und fußballerisch gut dastehen, dass diese Teams während und nach der Krise noch besser dastehen. Dass man jetzt eben diesen Faktor Zuschauer im Rücken, von dem sich gerade kleinere Teams teilweise tragen lassen, gerade Teams, die eine sehr eklige Spielweise, würde ich mal sagen, an den Tag legen. Diese Teams können in der Corona-Krise nicht mehr so punkten. Das hat man bei Schalke sehr, sehr stark erlebt. Das hat man aber auch in Phasen bei Union Berlin etwa erlebt. Und die finanziellen Verhältnisse, wer gut Fußball spielen kann, kann das in dieser Corona-Krise eher abrufen, und gut Fußball spielen kann nur Zweifel der, der sich die teuersten Spieler leisten kann.
Gut, dass Sie Schalke 04 angesprochen haben. Sind die Gelsenkirchener sportlich die größte Enttäuschung dieser Saison?
Nach der Rückrunde muss man ganz klar sagen, dass Schalke eine große Enttäuschung ist. In der Hinrunde hatten sie noch ein Spiel, wo man sagen kann, die Spieler haben sich reingeworfen, der Gegner wurde früh angelaufen, früh unter Druck gesetzt. Man hat dieses Spiel, das die Fans auf Schalke auch sehen wollen, dass die Spieler sich reinwerfen, das hat man gesehen. Aber als es dann in der Rückrunde daran ging, die Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln, da kam dann relativ wenig Input auch von David Wagner. Klar, Schalke hatte große Probleme mit Verletzungen, hat unter anderem den Schlüsselspieler Amine Harit lange ersetzen müssen. Aber trotzdem ist diese Rückrunde, kann nicht nach dem sein, was Schalke erwartet.
Wie kommt denn der Verein jetzt aus dieser sportlichen Krise? Ich habe es gerade schon gesagt, der Trainer Wagner will bleiben, denkt nicht an Rücktritt. Und hinzu kommt natürlich dann auch noch das verunglückte Management in der Corona-Krise und die Personalie Tönnes, die das Ganze ja nochmal verschärft hat.
Auf Schalke erlebe ich derzeit einen großen Sprengstoff. Also da liegt sehr viel Sprengstoff unter dieser Mannschaft. Einerseits fußballerisch, weil es eigentlich nach Rückrunden Tabellenplatz 18 kein Weitergeben kann mit David Wagner. Darüber sind sich eigentlich alle um Schalke herum einig. Aber auch hinter den Kulissen. Finanziell ist dieser Verein sehr angeschlagen. Er hat ja kaum durch diese Corona-Krise geschafft. Man hat mit Tönnies einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der aus diversen Gründen angeschlagen ist, nicht nur jetzt wegen dem Fleischskandal, sondern auch noch der Rassismusskandal, der in der Hinrunde für große Verwerfung auf Schalke gesorgt hat. Es wird im Hintergrund darum gekämpft, dass man den Verein, der noch ein eingetragener Verein ist, der nicht ausgegliedert ist, einer der wenigen Vereine in Deutschland, dass dieser Verein jetzt eben ausgegliedert wird, und das wird auch nochmal für Sprengstoff sorgen. Also Schalke wird die Schlagzahlen in den nächsten Monaten weiterhin dominieren, nehme ich an.
Unterm Strich, wie fassen Sie die aktuelle Bundesliga-Saison zusammen, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen internationalen Ligen?
Die Bundesliga-Saison würde ich natürlich zweigeteilt zusammenfassen. Man kann sie nicht zusammenfassen, ohne auf diese riesige Pause einzugehen, auf dieses riesige Thema Corona und der Zuschauerausschluss. Das war eine totale Notsituation, durch die sich die Bundesliga, das muss man jetzt auch im Nachhinein anerkennen, sehr gut durchmanövriert hat. Aber diese Situation hat natürlich auch den Fußball geprägt. Und sie hat nochmal gezeigt, was für ein finanzielles, aber auch fußballisches Ungleichgewicht in dieser Liga herrscht. Mhm. Wir haben die Situation, dass von den Teams, die im letzten Saison die 5 obersten Plätze besetzt haben, die besetzen dieses Jahr wieder die 5 obersten Plätze mit kaum Veränderung. Also da scheint es größere Probleme zu geben, und da gibt es auch zu Recht jetzt Bestrebungen, etwas zu verändern. Es soll ja im September eine Taskforce dann gegründet werden zur Zukunft des Profifußballs, und da bin ich sehr gespannt, was diese Taskforce für Lehren aus dieser Saison zieht.
Danke, Tobias Escher, Fußballexperte, Buchautor, Taktikspezialist. Mit Geduld zur vollendeten Fußball-Bundesliga-Saison unter Ausnahmebedingungen auch hier im Programm. Danke. Das Basketball-Quarantäneturnier in München, das als außergewöhnliches Saisonende wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer in die Annalen eingeht, wird morgen den deutschen Meister ermitteln. Alba Berlin und Ludwigsburg können den Titel holen. Nach dem Hinspiel liegen die besseren Optionen bei den Berlinern. Ulms Basketballer und Teamkapitän Per Günther wäre mit seinem Team auch gerne ins Finale gekommen, hatte aber in der Vorschlussrunde Pech und schied aus gegen Ludwigsburg. Jetzt ist er wieder zu Hause und bei seiner Familie. Heute hatte er kurz Nachmittag Zeit für ein Telefonat. Und ich habe ihn vorhin gefragt, nach 3 Wochen eingesperrt sein im Hotel, nur Basketball, nur Teams, keine Familie, Quarantäne und die Spiele, was war es am Ende mehr? Eine Tortur, Zumutung oder doch auch Vergnügen?
Ui, ich glaube, das war mehr Vergnügen als ursprünglich erwartet. Aber also mir ging es tatsächlich so, dass die letzten Tage dann schon sich gezogen haben. Also für mich persönlich einfach der Grund, dass ich getrennt war von meiner Familie. Es gab Familienzuwachs, also mein zweiter Sohn ist geboren worden, ich glaube 7 Wochen vor Turnierstart. Und dann war es tatsächlich so, dass die ersten paar Tage quasi eine willkommene Abwechslung waren. Es war sehr ruhiger Schlaf, tatsächlich mal eine Stunde auf Netflix und einfach mal ein bisschen Zeit vergeuden, habe ich tatsächlich genossen. Aber so nachdem dann die 2 Wochen überschritten war, war es dann schon so, dass ich mir natürlich nicht gewünscht habe, nach Hause zu gehen, weil man möchte natürlich auch weiterkommen und gewinnen. Aber es war dann schon so, dass für mich ein Punkt erreicht war, wo ich gerne wieder nach Hause wollte und meine Familie sehen wollte.
8 Spiele in 17 Tagen. Wie sehr hat das Turnier auch körperlich geschlaucht?
Ich glaube, das ist schon eine extreme Belastung. Für uns als Mannschaft war es glücklicherweise so, dass wir quasi zwei Spiele hatten, die uns, oder fast drei, die jetzt nicht den absoluten Endspielcharakter hatten. Das ging anderen Mannschaften anders. Und wir hatten auch den Luxus, also zum Beispiel ich als Dienstältester durfte auch ein Spiel, das Rückspiel gegen Frankfurt durfte ich aussetzen. Wir haben jetzt aber auch keinen Akteur dabei gehabt, der wirklich 30, 35 Minuten spielen muss. Man sieht das zum Beispiel jetzt bei Ludwigsburg. Die haben vier Spieler in ihren Reihen, die die meisten Minuten absolviert haben. Und die haben nämlich jetzt auch das Problem, dass sie drei oder vier angeschlagene Spieler haben, weil 8 Spiele in 17 Tagen ist. Oder jetzt für sie 10 Spiele in 21 Tagen oder 22 Tagen. Das ist einfach für eine Belastung, die für Basketballer, die wir nie so nicht unbedingt kennen. Also es gibt Parallelen zur Nationalmannschaft, aber jetzt für den Ligabetrieb ist es schon enorm.
Die Erwartungshaltung, die war vor diesem Turnier ja extrem hoch. Aufmerksamkeit für die Sportart sollte erzeugt werden, die wirtschaftliche Zukunft der Clubs gesichert, Sponsoren besänftigt, die NBA beeindruckt und das Virus in Schach gehalten werden. Was ist denn am Ende davon geblieben?
Oh, ich glaube, ein paar Zwischenziele wurden schon erreicht. Ich glaube, Priorität, wenn man die Prioritäten abarbeiten will, war es natürlich das Erste, dass wir in keinster Weise dazu geführt haben, dass irgendwie wir ein gesellschaftliches Risiko dargestellt haben. Das waren wir auf jeden Fall nicht. Und auch innerhalb der Sportler gab es ja bis zuletzt keinen positiven Fall. Ich glaube, das ist die erste wichtige Nachricht. Das ist vielleicht, glaube ich, auch eben so eine Möglichkeit mit ein bisschen Strahlkraft. Das heißt, solche Bubble-Systeme können funktionieren. Das wird ja vielleicht jetzt auch noch in den nächsten Monaten für andere Bereiche interessant, dass der wirtschaftliche Super-GAU abgewiesen werden konnte. Das glaube ich erstmal auch. Also ich glaube, der Basketball ist weit davon entfernt, verschont durch diese Krise, durch diese Corona-Krise zu kommen. Also jetzt hört man auch von anderen Sportlern, die gerade in Vertragsverhandlungen stecken, da werden Gehaltseinbußen bestimmt zwischen 35% und 50% normal sein. Das heißt, es gibt natürlich auch wirtschaftliche Folgen. Das konnte jetzt nicht alles durch so ein Turnier irgendwie umgerissen werden. Aber erstmal die großen Regressansprüche von Hauptsponsoren etc. wurden hoffentlich bedient, auch wenn ich da jetzt nicht so weit im Thema bin. Die große Riesenaufmerksamkeit jetzt von Öffentlich-Rechtlichen oder auch von Sportfans in Deutschland, die normalerweise mit Basketball nichts zu tun haben, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, auf jeden Fall waren die Verantwortlichen zwischendurch glücklich mit den Zahlen, die man so aus von den Magenta-Sportübertragungen und der Sport-1-Übertragung gehört hat. Ich glaube, jetzt hinten raus hat das nochmal darunter gelitten, einfach, dass viele der Spiele mit hohen Unterschieden ausgegangen sind oder die Spannung auf die deutsche Meisterschaft jetzt einfach so ein bisschen abhandengekommen ist. Natürlich ist es schön, wenn eine Mannschaft wie Ludwigsburg den FC Bayern München rausschmeißt, aber danach fehlt dann eben auch eine Mannschaft wie der FC Bayern München hinterher in den Halbfinals und in den Finals, was dann eben auch an Aufmerksamkeit wieder so ein bisschen, ja, da bricht halt ein bisschen was weg. Und jetzt scheint die Meisterschaft ja auch schon irgendwie entschieden. Von daher glaube ich, dass die wichtigsten Ziele wurden erreicht. Ansonsten bei den kleineren Sachen glaube ich, dass man vielleicht auch so die Erwartungen so ein bisschen hat anpassen müssen, wirklich, was da jetzt rausgekommen ist.
Zumal ja auch die Fans in der Halle leider gefehlt haben, Corona-bedingt. Wie hat sich denn das Spielen angefühlt ohne Fans?
Das war nicht so ungewohnt wie gedacht. Das Halbfinale, da hat man es am deutlichsten gemerkt. In den Gruppenspielen war es okay. Das war es für mich tatsächlich so wie, also ich war auch schon Teil von extrem schlecht besuchten Eurocup-Spielen oder auch bei der Nationalmannschaft, wenn da irgendwie die europäische Vorrunde in Slowenien ausgespielt wurde und da spielt dann Belgien gegen Deutschland. Da sind dann auch schon nicht viele Fans. Also das ging tatsächlich, aber wenn eine deutsche Meisterschaft wirklich ausgespielt wird und die Nationalhymne gesungen wird und dann hört man jedes Quietschen von jedem Schuh, da fehlt dann wirklich was.
Hat diese besondere Situation die Teams und vielleicht auch generell das Basketballspiel beeinflusst? Haben Sie da irgendwelche Tendenzen ausmachen können?
Ich glaube, dass sich Alba Berlin nochmal ganz besonders ausgezeichnet hat, weil sie es geschafft haben, konstant zu rotieren und die Minutenanzahl für ihre besten Spieler ganz niedrig zu halten. Und davon haben sie jetzt im Halbfinale und im Finale nochmal extrem von profitiert. Also FC Bayern zum Beispiel musste auch früh ihre Bartels und ihre Lucic 30, 35 Minuten spielen lassen. Und das war für Alba nie das Problem. Und auch wenn ich glaube, dass Alba Berlin so oder so die beste Mannschaft gewesen wäre, jetzt kommen sie ja quasi wirklich, ohne einmal richtig gewackelt zu haben, durch das Turnier.
Sie gehen davon aus, dass Alba das morgen logischerweise klar macht. 23 Punkte.
Die werden auch nochmal das Spiel gewinnen. Die werden wahrscheinlich nochmal mit 10, wenn sie es locker angehen, gewinnen. Und dann, ja, dann war es wirklich für sie sehr deutlich. Aber ich glaube, die Tiefe des Kaders und ja, einfach, dass du nicht von ein, zwei Leuten abhängig bist, sondern von der Mannschaft nicht geschlossen hast, war in diesem Turnier eben hinten raus noch wichtiger, als das normalerweise ist, wo du noch mehr Regenerationsphasen hast und einfach das so ein bisschen besser auffangen kannst.
Insgesamt hat Ihr Team Ulm ja auch ein gutes Turnier gespielt, muss man sagen, bis auf eben die kleine verhängnisvolle Schwächephase im Halbfinale. Wie schwer wiegt denn diese verpasste Chance noch?
Natürlich gestern, wo ich mir das Finale angeguckt habe, das erste, da hat es natürlich auch ein bisschen wehgetan, einfach weil es nicht viel gefehlt hätte, dass wir auch im Finale gestanden hätten. Aber grundsätzlich ist auch mein persönliches Fazit so, dass es wirklich positiv ist. Ich meine, recht unvorbereitet wirklich in so ein Event zu fahren, wo man nicht genau weiß, wie das abläuft und wo man selber sportlich steht und vom Fitnesslevel her steht und wo die Mannschaft steht. Und wir haben 10 Trainingseinheiten absolviert, bevor es losging. Also normalerweise spielen wir 10 Vorbereitungsspiele. Also quasi jetzt würde unsere Saison losgehen nach diesem Turnier. Und dafür sind wir super happy, dass wir es geschafft haben, unseren Verein glücklich zu machen. Wenn man hier in der Stadt unterwegs ist, hört man immer wieder, dass es schön war, dass viele Leute einmal abgelenkt wurden für 2 Stunden und dass es Freude bereitet hat. Und mehr kannst du eigentlich gar nicht erwarten als Sportler.
Sie liebäugeln selbst ja mit einer weiteren Saison in Ulm. Unter welchen besonderen Voraussetzungen? Was muss gegeben sein?
Naja, ich hoffe ja, dass sie so unbesonders wie möglich wird. Ich würde mir wirklich wünschen, dass zumindest die zweite Saisonhälfte nächstes Jahr einer normalen Basketballsaison gleicht. Das heißt mit Fans, mit Atmosphäre, ohne Masken, ohne allem drum und dran. Aber ja, wie man auch schon hört in den Gesprächen, es ist wirklich nicht garantiert, dass es nicht im nächsten Kalenderjahr nicht auch noch alles sehr schwierig wird. Von daher, ja, ich würde natürlich wie einmal nochmal das genießen. Das ist natürlich im Sport so wie überall sonst auch. Alles, was man irgendwie jetzt, was einem dann weggenommen wird, dann das vermisst man, was man vorher so als natürlich und ganz normal angesehen hat und eben eine volle Halle oder einzulaufen, eine halbe Stunde vom Spiel, dann sind schon 2.000-3.000 Leute da und dann beim Tip-Off sind eben 6.000 Leute da und jeder Dreier wird gefeiert. Das will ich natürlich schon auch gerne noch einmal mitnehmen. Von daher hoffe ich, dass sich spätestens im Verlauf der Saison sich die Situation da wieder normalisiert.
Sagte hier im Deutschlandfunk heute Nachmittag der Ulmer Basketballer Per Günther. Das Gespräch mit ihm gibt es auch in einer längeren Version online bei uns auf deutschlandfunk.de/sport. Ein kleines Mädchen liegt im Krankenhausbett. Ihr Lächeln sieht in dem geschundenen Gesicht mit den zugeschwollenen Augen und den grün-blauen Flecken irgendwie unecht aus. Neben ihr auf dem Kissen drapiert ein Teddy. Sky Brown ist 11 Jahre alt, Ausnahmeskateboarderin im Team Großbritanniens. Und nach einem schweren Unfall hat sie sich den Schädel gebrochen, Arme und Finger ebenfalls. Die Schnittwunden an ihrer Lunge und am Herzen sind nicht sichtbar in dem Video, das sie auf ihrem eigenen YouTube-Kanal Sky and Ocean hochgeladen hat. Das war mein schlimmster Unfall, sagt Sky da. Der Helm habe ihr das Leben gerettet, aber sie sei nicht aufzuhalten. Sie wolle Gold nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bleib stark, bleib positiv, ermutigt sie sich und wohl auch ihre Anhänger. Das alles wirkt inszeniert und auch irgendwie verkehrt. Und wir haben uns in der Redaktion gefragt, wie alt Kinder eigentlich sein dürfen, um bei Olympischen Spielen zu starten. Die Antwort darauf kennt Hans-Jürgen Kuhn. Er hat lange die Sportkommission Skateboard geleitet. Der Bereich gehört zum Deutschen Rollsport- und Inline-Verband. Und er sagt, wer das Mindestalter für Olympiateilnehmerinnen festlegt.
Über die Mindestaltersgrenzen entscheiden die Weltspitzenverbände in der jeweiligen Sportart, weil bei denen liegt die fachliche Zuständigkeit und Verantwortung zu entscheiden, wann man reif genug ist und auch sportlich auf dem Höhepunkt, um bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Und World Skate hat überrascht von der Entscheidung, dass Skateboarding als einzige der vielen Rollsportdisziplinen olympisch wird. Bisher die Position vertreten, dass wir keine Altersuntergrenze brauchen. Aber ich weiß, dass es auf der Ebene auch Debatten darüber gibt, ob man das für Paris 2024 nicht ändern sollte.
Ist es richtig, diese Entscheidung genau denen zu überlassen, deren Förderung und Existenz ja von eben jenen jungen Athletinnen und Athleten abhängig sind?
Das Problem ist, dass eigentlich niemand anderes sowas weltweit festlegen kann. Das IOC hält sich aus gutem Grund aus solchen sportfachlichen Entscheidungen raus und bietet nur die Bühne der Olympischen Spiele, überlässt aber den Fachverbänden zu entscheiden, ob man etwa mit 14 Jahren im Schwimmen reif genug ist oder in anderen Sportarten mit anderen Altersgrenzen. Es ist eine schwierige Entscheidung, wo man abwägen muss zwischen dem, was man an sportlichen Leistungen schon sehen will und dem Alter, in dem man es doch gerne frühestens sehen möchte, um durch Training und übermäßige Wettkampfbeanspruchung auch Schäden von Kindern und Jugendlichen abzuwenden, die zu früh von eigenem Ehrgeiz oder dem ihrer Eltern und ihres Umfeldes sich schon fit machen wollen für die Spiele.
Sie sagten gerade, das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, überlässt aus gutem Grund diese Entscheidung den Fachverbänden. Können Sie das nochmal genauer erläutern? Ist es nicht auch ein wenig ein Wegdrücken der Verantwortung und Übergabe an die Verbände? Denn es gibt ja beispielsweise auch Olympische Jugendspiele. Da könnte das IOC ja sagen, bis dahin gehen die Athleten, meinetwegen, um eine Hausmarke zu nennen, bis sie 14 oder 16 sind und danach nehmen sie an den richtigen, in Anführungszeichen, Spielen teil.
Ja, ich glaube auch, dass mit der Bühne Olympische Jugendspiele durchaus eine Möglichkeit bestände. Man muss allerdings sehen, dass die Vollversammlung des IOC und die dort ja namentlich auf Lebenszeit benannten Personen oft über keine wirklich sportfachliche Kompetenz verfügen, sondern zum Teil ja auch aufgrund von sehr dubiosen Prozessen in diesem Gremium sind und sich dann auch gerne hofieren lassen, weil sie natürlich zentrale Entscheidungen treffen, die für viele Regionen oder Städte von großer Bedeutung sind und man sich deswegen mit der Frage, also wann ist man alt genug, um daran teilzunehmen, bisher nicht beschäftigen wollte. Möglicherweise ändert sich das. Andererseits kann man aber auch sagen, dann sollten doch eher die Weltfachverbände selber prüfen, ob der Schaden, der für junge Athletinnen und Athleten eintritt, nicht größer ist als der Prestigegewinn, wenn man sie zu jung starten lässt. Und ich glaube, dass die Debatte im Skateboarding ins Laufen kommt, weil wir seit einigen Jahren feststellen, dass vor allen Dingen im Frauenskaten sehr junge Mädchen und Frauen an diesen Wettkämpfen teilnehmen wollen und sich entsprechend jahrelang darauf vorbereiten, sodass wir also da viele Kinder, muss man sagen, haben, wie Lilly, wie Sky Brown, aber auch wie andere kleine Japaner, die fit sind, von der Leistung mitzuhalten mit älteren Skateboardern, aber die eigentlich von ihrer persönlichen Entwicklung da nicht hingehören, nach meiner Meinung.
Es klingt so, als wenn das Kind da zum Geschäft wird. Sie haben auch die Berlinerin Lilly Stoefasius angesprochen. Die wird 13 sein, wenn sie ebenfalls zu den Sommerspielen will nach Tokio. Das heißt, die Kinder sind vielleicht 9 oder 10, wenn sie in diesen ganzen Qualifikationsmodus schon müssen. Wie groß ist der Druck von Eltern, aber auch Sponsoren?
Ja, das ist sicher sehr unterschiedlich. Mädchen oder Kinder, betrifft ja auch kleinere Jungs, die schon sehr früh skaten, die sicherlich nicht von ihren Eltern aufs Skateboard gestellt wurden mit dem Ziel, dass die jetzt irgendwie für Olympia gehypt werden sollen, sondern wo einfach es dem natürlichen Bewegungsbedürfnis auch von Kindern entspricht, wenn die Eltern Skateboarder waren und so ein Board zu Hause rumsteht, das erleben wir immer wieder, dass dann auch kleinere Geschwister sich mal aufs Board stellen und ein bisschen rumrollern und dann später ihren älteren Geschwistern oder Eltern nacheifern wollen. Lilly fährt auch schon, seitdem sie laufen kann quasi. Sky Brown sagt auch, dass sie nach eigenem Bekunden irgendwie mit 3, 4, 5 schon angefangen hat, Skateboard zu fahren. Und wenn die dann Gelegenheit bekommt zu üben, dann finden das viele Eltern erstmal lustig und witzig und cool. Und ob dann ein Kind Talent hat und später tatsächlich im Leistungsbereich das Niveau hat, um mithalten zu können in Wettkämpfen, das zeigt sich dann doch eher später. Wenn aber dann bei so einem 9- oder 10-jährigen Kind entsprechende Bewegungsfähigkeiten ausgebildet sind und es das Skateboard gut beherrscht und Lust hat aus eigenem Antrieb, weil dazu kann man nicht wirklich gezwungen werden. Das Skateboard ist sehr kreativ, braucht die innere Motivation, das Aufstehen, Wiederfahren, Hinfallen, wieder aufstehen. Dann, klar, entwickeln auch irgendwann Eltern vielleicht Ehrgeiz und die Hoffnung, naja, vielleicht wird mein Kind mal auch international berühmt. Und die Sponsoren tun dann ein Übriges, wenn die sehr schnell auf Eltern zugehen und ihnen anbieten, die Kinder auf Wettkämpfe zu schicken, die Kosten zu übernehmen. Dann beginnt so eine Spirale, wo jemand wie Sky Brown mit den Eltern dann sehr schnell im Zirkus quasi auch mit dabei ist und sich von der Schule befreien lässt, Homeschooling macht und die ganze Zeit sich darauf vorbereitet, alle relevanten Wettkämpfe mitzufahren, um dann in der Weltrangliste ganz vorne zu sein. Und das ist das Kind in der Tat. Die fährt ganz vorne mit.
Wer schützt denn die Kinder vor Profitgier?
Das können im Grunde genommen nur die Eltern, weil sie haben die Erziehungsgewalt darüber. Die Sportfachorganisationen auf der nationalen Ebene sind natürlich auch froh. Der Deutsche Inline- und Rollsportverband freut sich natürlich, wenn es ein 11-jähriges Talent gibt und wenn jemand wie Lilly dann sich qualifiziert für die besten 20 Frauen im Park fahren. Da wird der Fachverband auf nationaler Ebene eher nicht sagen, lass das mal sein, sondern solange WorldSkate sagt, die kann fahren, die darf starten, wird auch jede Nation versuchen, diese Kinder dann an den Start zu bringen. Dazu ist das zu bedeutend, dieses Ereignis im Bereich des Marketings, auch für die Verbände oder Funktionäre oder Trainer.
Und wer erinnert dann diejenigen, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Eltern und auch die Veranstalter, an ihre Fürsorgepflicht, die ja dann neben Show und Profit offenbar ja vergessen wird?
Tja, schwierige Frage, weil so richtig kann ich jetzt auch nicht überblicken, ob in anderen Ländern andere Mechanismen greifen als das, was alleiniges Sorgerecht der Eltern ist, nämlich zu entscheiden, du bist zu jung, ich will das nicht. Und dann sich auch mit den Kindern auseinanderzusetzen, die natürlich irgendwann auch angefixt sind, von der Möglichkeit, durch die Welt zu reisen, überall Beifall und Anerkennung zu finden, auch in den sozialen Medien. Die spielen eine große Rolle dabei. Also im Skateboarding ist wie in kaum einer anderen Sportart extrem wichtig, ob man international bekannt wird durch kleine Videoclips, durch Verlinkung mit Sponsorenseiten, durch viele Follower und Likes auf den eigenen Kurzvideos. Das ist dann schon eine Währung, die zählt mindestens so viel wie die eigentliche Kostenübernahme für Wettkampfreisen.
Franziska von Almsick war 14, als sie 1992 in Barcelona Silber und Bronze im Schwimmen gewann. Also eine Sportart, die vergleichsweise ungefährlicher ist als das Skateboarden, wo ja. Sky Brown jetzt ja nun tatsächlich auch ihr Leben riskiert hat. Franziska von Almsick sagt heute aus eigener Erfahrung, es müsse ein generelles Mindestalter bei Olympia geben, auch zum Schutz der Kindheit, der Entwicklung der Kinder. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, sie hat recht. Ich würde auch empfehlen, dass wir intern und auch in anderen Nationen dafür werben, dass World Skate für die Olympischen Spiele in Paris, wo Skateboarding auch als vorübergehend erneut olympische Sportart an den Start geht, dass wir auch mindestens auf ein Alter von 14 setzen, unter dem wir keine Kinder zulassen, bei den Großen mitzufahren. Sie sagten, das Schwimmen ist nicht so gefährlich wie das Skateboardfahren. Die Ausübung des Sports schon, aber anders als beim Skateboardfahren gibt es im Schwimmsport, wie man weiß, ja dafür eine Menge Dopingprobleme, weil sonst diese Kraft, Ausdauer und Regeneration, um diese Leistung zu bringen, für viele in dem Alter ja auch gar nicht möglich ist. Das ist ein Problem, was wir Gott sei Dank im Skateboarding nicht haben. Da ist Doping also nicht wirklich ein Thema jetzt bei Kindern, weil das nichts bringt. Also es gibt Mittel, die sind verboten für alle. Aber ich kenne keinen Skateboarder, der Anabolika nimmt, um Kraft aufzubauen oder in dem Alter sich quasi künstliche Vorteile zu verschaffen. Das Skaten ist gefährlich, wenn man eben hinfällt und ohne Schutzausrüstung fährt und auch die Dauerbelastung von Gelenken und anderen Dingen, klar. Mhm.
Und bei den Kindern kommt natürlich gerade bei den Jungen noch diese komplette Unbedarftheit hinzu und dieses nicht das Risiko einschätzen und abschätzen zu können. Das spielt natürlich dann diesen jungen, ungestümen Kindern wahrscheinlich auch bei der Sportart Skateboard noch extrem in die Karten.
Ja. Ich glaube, dass da auch die Eltern nach wie vor eine große Verantwortung haben und die Trainer, wenn es denn welche gibt. Weil bei dem Video, wo man den Sturz von Sky Brown zum Teil sehen konnte, hatte sie wohl keinen Helm auf, was angesichts der Übung, die sie da gerade gemacht hat, extrem gefährlich ist. Und World Skate hat immerhin schon in dieser olympischen Periode für Tokio festgelegt, dass die Parkfahrer und Fahrerinnen unter 18 Jahren einen Helm tragen müssen und auch andere Schutzausrüstung an den Ellenbogen und Knien und ähnlichem. Aber eben nur für die unter 18-Jährigen, was absurd ist, weil der Kopf ist mit 19 nicht besser geschützt als mit 17 oder 16. Deswegen wird hier auch kurzfristig eine Änderung passieren, weil wir viele Stürze hatten, gerade in den Betonparks. Und in der Schlussphase der Qualifikation für Tokio hat World Skate jetzt festgelegt, dass alle Skaterinnen in der Parkdisziplin einen Helm tragen müssen, auch die Älteren, was schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Das sagte hier im Deutschlandfunk Hans-Jürgen Kuhn, der nicht mehr der Skateboard-Kommission angehören wird. Die Auflösung derselben ist nämlich beschlossen worden. Nach langen internen Querelen und Streitigkeiten kommt es zu Strukturveränderungen. Was genau dahinter steckt, welche Interessen und Entwicklungen da einfach nicht zueinander fanden, hat Hans-Jürgen Kuhn auch noch erklärt. Das gibt es online bei uns auf der Webseite zu hören, deutschlandfunk.de/sport. Die aktuelle Debatte um Rassismus, ausgelöst durch den Mord an einem Afroamerikaner durch Polizeigewalt in den USA, hat längst auch den Sport erreicht. Viele Sportlerinnen und Sportler zeigten sich solidarisch mit den Black Lives Matter Demonstrationen und positionierten sich entsprechend. Diese Auseinandersetzung ist wichtig, auch noch im historischen Kontext, denn es sind nicht immer die Verbände, die bei der Aufarbeitung die treibenden Kräfte sind, sondern eben einzelne Engagierte. Das zeigt auch das Beispiel von Johann Wilhelm Trollmann. Jennifer Stange hat seine Tochter getroffen, des besten Boxers der 1930er Jahre. Und die Tochter ärgert sich, dass viele an der Gedenktafel für ihren Vater achtlos vorbeigehen.
Denkst du, die Mädels, die machen irgendwas an der Tafel? Kein Stück, die boxen im Papas Camp, aber irgendwas tun. Ich musste das alte Zeug erstmal wieder wegmachen.
Ginge es nach Rita Wowe-Treumann, würden an der Tafel zum Gedenken an ihren Vater immer frische Blumen hängen. Sie markiert den Eingang zum Johann Treumann Boxcamp, einer Backsteinhalle im Berliner Bergmann-Kiez. Johann Wilhelm Treumann war bis 1933 einer der aufsehenerregendsten Profiboxer. Rita Wowe-Treumann wusste über ihren Vater lange nur das Wenige, was sie als Teenagerin von ihrer Tante erfahren hatte.
Dass mein Vater ein Zigeuner war, ich war vom Donner gerührt. Da habe ich gedacht, so siehst du, das ist das, warum die Menschen alle von dir Abstand nehmen. Das war ja damals der letzte Dreck gewesen.
Ansichten, die sich zu Johann Treumanns Zeiten auch in der Sportpresse widerspiegeln. Als tanzender Zigeuner, der undeutsch boxte, wird er dort beschrieben. Seine sinto-deutschen Eltern nennen ihn Ruckeli. Er wuchs in Hannover auf, wurde norddeutscher Meister im Amateurboxen und entgegen der Erwartungen nicht für die Olympischen Spiele 1928 nominiert. Er wechselte in den Profibetrieb und ging nach Berlin. Wegen seines ungewöhnlichen Stils, er galt als schnell und extrem beweglich, war Treumann bekannt und beliebt in einer damals angesagten Sportart.
Und weil er so gut war vor allen Dingen, er war ja mit der Beste. Während des Boxens hat er mit den Frauen geflirtet, mit Händküsschen und so weiter.
In der Berliner Bockbierbrauerei gewinnt Treumann im Juni 1933 den Meistertitel im Halbschwergewicht. Tage später wird der ihm vom Boxverband wieder aberkannt, wegen angeblich ungenügender Leistung. Es wird 70 Jahre dauern, bis Treumann seinen Titel zurückkriegt. Die Initiative dazu kommt von Eva Rolle, der ersten Boxmanagerin Deutschlands. Zufällig sei sie Anfang der Nullerjahre auf Treumanns Geschichte gestoßen.
Ich habe mich mit dem Bund Deutscher Berufsboxer, mit dem BDB, in Verbindung gesetzt und ihnen dementsprechend meine Idee unterbreitet. Wobei natürlich die erste Aussage war, naja, Rolle, damit wird er aber auch nicht mehr lebendig.
Treumann wurde 1944 im Konzentrationslager Wittenberge bei Hamburg von einem Kapo erschlagen, den er zuvor in einem Boxkampf besiegt hatte. Man wusste, wer Treumann war und ließ ihn nach der Zwangsarbeit regelmäßig gegen SS-Männer antreten. 2 Jahre lang hat Treumann das trotz Unterernährung überlebt. Da hatte er seine Boxlizenz längst verloren, war per Gerichtsbeschluss zwangssterilisiert, von der Wehrmacht in den Krieg geschickt und als Sinti komplett entrechtet und deportiert worden.
Als dann die Gürtel an die Familie Treumann überreicht wurde, war das eine Genugtuung, etwas erreicht zu haben, um die Geschichte ins rechte Licht gerückt zu haben. Und es war für uns alle, die daran beteiligt waren, eine enorme, wichtige, menschliche Sache, die man erreicht hatte.
Der BDB habe letztlich eingewilligt, Treumanns Meistertitel anzuerkennen. Rolle bereitet eine Gala vor, sucht Überlebende und Nachkommen der Familie und so erfährt auch Rita Wowe-Treumann, wer ihr Vater wirklich war. Getrennt von ihren Eltern war sie im Nationalsozialismus versteckt aufgewachsen, kannte weder ihren Vater noch Überlebende seiner Familie. Sie kannte nur das Stigma, Sinti zu sein.
Und ich hänge es ja auch nicht an die große Glocke. Ich kann über die Straße gehen, mir passiert nichts, weil man mir das nicht mehr ansieht, ne?
Für seinen letzten Profikampf steigt Johann Ruckeli Treumann im Juli 33 mit gebleichten Haaren und weiß gepuderter Haut in den Ring. Fuß an Fuß mit dem Gegner, ohne Beinarbeit, ohne den Schlägen auszuweichen, karikiert er den deutschen Faustkampf, der das Boxen zukünftig ablösen sollte. Der zuständige Verband soll Treumann mit Entzug der Lizenz bedroht haben, sollte er weiter zigeunerhaft tänzeln. Nach 5 Runden war er K.O. und seine Boxkarriere beendet. Nach der Niederlage des Nationalsozialismus wurde das viel eindrucksvollere Boxen aus Übersee wieder populär in der Bundesrepublik. Ex-Promoterin Eva Rolle.
Mein Großvater war Amateurboxer und als ich 5, 6 Jahre alt war, hat er mich immer geweckt, um mit ihm die großen Kämpfe aus Amerika zu sehen.
Dahin war beispielsweise auch der jüdische Boxer Erich Selig bereits Anfang der 30er geflüchtet, nachdem auch er bedroht und schikaniert wurde. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis auch in Deutschland wieder ansehnlich geboxt wurde, sagt Rolle. Leistungsträger in diesem Sport sind häufig Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte. Doch diese Normalität anzuerkennen, davon sei das Profiboxen noch deutlich weiter entfernt als der Fußball, sagt Ex-Boxer Ismail Özen Otto. Bei der Vermarktung komme ein Boxer mit deutsch klingendem Namen besser an, hat er beobachtet.
Sportler haben sich in eine Künstlername genommen oder einen Spitzname, viele Boxer besonders. Und das ist natürlich traurig dann, wenn man solche Sachen hört. Irgendein Sportler, Beispiel, wegen der Nachname oder ist ein Afrikaner, den kann man nicht so gut vermarkten und solche Sachen.
Der Beitrag von Jennifer Stange am Ende von Sport am Samstag mit Astrid Ravul. Danke fürs Zuhören.